Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich glaube, das war eine gute Idee, dann hat die Nachbarschaft auch was von dem schönen Gesang. Besser als das, was auf dem Radio kommt, die meiste Zeit. Ich möchte mich auch sehr, sehr herzlich bedanken dafür, dass wir hier sein dürfen mit den Brüdern übers Wochenende, dass wir euren Saal nutzen durften. Ich habe mich sehr gefreut über den Anruf vom Herbert vor 14 Tagen, der durch Dieter ausrichten ließ, ob ich vielleicht predigen möchte an dem Wochenende, wo wir hier sind. Einige von euch kennen mich schon, beziehungsweise wir haben uns schon gesehen. Ich war dieses Jahr häufiger mal beim bei der Bibelstunde, nennt ihr das, glaube ich, ne? Mittwochs, Gebetstreffen, Andacht, wie auch immer. Und wir hatten schon häufiger das Vergnügen, zusammen miteinander zu reden, uns ein bisschen kennenzulernen, gemeinsam in die Schrift zu gehen. Ich freue mich auch sehr, dass ich diesmal meine Familie mitbringen konnte, weil es wertet einen Mann immer ungemein auf, wenn er eine hübsche, sowohl äußerlich auch innerlich geistliche Frau an seiner Seite hat. Das ist die Nicole und ich bin froh, dass sie hier ist, auch mit meinen Kindern zusammen. Das steigert immer mein Ansehen, egal wo ich hinkomme. Manche sagen auch die Schöne und das Biest. Ja. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Frank Großklaus ist mein Name. Ich lebe momentan in Düsseldorf, bin geboren in Freiburg, bin in der Nähe von Freiburg aufgewachsen, am wunderschönen Kaiserstuhl. Diejenigen von euch, die ein gutes deutsches Tröpfchen Wein zu schätzen wissen, kennen den Kaiserstuhl, haben vielleicht auch schon mal was von Iringen gehört, dem wärmsten Ort Deutschlands. Bin mit 19 Jahren von dort weggegangen, geflohen. Ich glaube, Flucht ist so ein bisschen das Thema heute Morgen. Ich wollte nicht den Winzerhof übernehmen. Ich wollte meine Freiheit haben, aber bis Australien habe ich es nicht geschafft. Bin nur bis München gekommen, um meinen Zivildienst dort zu machen. Und habe gebetet in der Zeit, weil es auch eine Zeit der Suche war. Und habe Gott gebeten, mir zu helfen, ihn besser kennenzulernen, ihn zu finden und auch Geschwister zu finden, die mir helfen in der Suche nach ihm. Und das Gebet ist erhört worden. Ich bin eines Abends auf dem Weg zu einer Musikschule, auf einer Rolltreppe, in der U-Bahn, von zwei jungen Männern angesprochen worden, in meinem Alter. Die haben mich gefragt und haben gesagt, wir sind Christen, wir machen eine Bibeldiskussion jede Woche, möchtest du mal vorbeikommen? Und wir haben uns nur 3-4 Minuten unterhalten, und ich wusste danach, das war die Gebetserhörung. Hatte mir verschiedene Gemeinden angeguckt, schon in München, und habe aus verschiedenen Gründen immer den Eindruck gehabt, ich weiß es nicht, ich kannte die Bibel nicht gut genug, um es wirklich zu beurteilen, ob das das Richtige war. Und bin dann zum Gottesdienst gegangen in München, habe mit Brüdern die Bibel studiert, bin dann mit 20 getauft worden, bin sehr dankbar gewesen, dass Gott mein Gebet erhört hat. Mit 21 dann den ersten Ruf zur Mission gehört. Wir haben eine Gemeinde in Berlin gegründet. Wir sind dann mit ca. 20, 25 Leuten nach Berlin gegangen. Das war abenteuerlich, lehrreich. 1995 zum ersten Mal in den vollzeitigen Dienst gegangen, nachdem ich einige Semester studiert hatte in Berlin, um als Gemeindemitarbeiter, als Missionar ausgebildet zu werden. Dort in Berlin, 1996 zusammen mit meiner damals noch Verlobten und 10 weiteren Geschwistern nach Prag in die Tschechei gegangen, um dort eine Gemeinde aufzubauen. Dort haben wir circa 3 Jahre zusammen gelebt. Wir haben 1996 auch im schönen Prag geheiratet. Eine schönere Kulisse kann man sich nicht vorstellen für eine Hochzeit. Wir sind 98 nach Berlin zurückgekommen. 99 haben wir beschlossen, aus der Gemeindearbeit auszutreten, weil es für uns zu dem Zeitpunkt für die Familie nicht gepasst hat und wir ein bisschen Zeit brauchten, um uns geistlich auf uns zu besinnen, auch auf unsere Familie zu besinnen. Derzeit ist dann auch unser ältester Sohn, der David, geboren worden. Und dann seit 2003 sind wir in Düsseldorf. Gott hat mir damals dort eine neue Arbeit gegeben. Ich habe 8 Jahre lang im Internet-Business, im Internetgeschäft gearbeitet, an verschiedenen Stationen und letztes Jahr wieder den Ruf in den vollzeitigen Dienst gehört. durch Gott und durch verschiedene Geschwister, die hier auch sitzen, den Christian zum Beispiel, der das Herrenmal geleitet hat, auch den Waldo, der hier vorne ist. Und ich freue mich, dass ich seit Anfang des Jahres, seit dem Januar jetzt wieder an Bord dienen darf, als reisender Evangelist mit Heimatstation in Düsseldorf. Aber ich unterstütze die Arbeit der Gemeinden in Zentraleuropa und bin dementsprechend viel unterwegs. Wie ihr ja mitbekommen habt und das zum Teil auch hier in eurer Gemeinde erlebt habt, haben wir, die internationalen Gemeinden Christi, weltweit, aber auch in Europa, auch so eine gewisse Zeit der Krise erlebt. Eine Phase, wo wir uns zum Glück viele Gedanken gemacht haben über unsere Vergangenheit, über Fehler, über Dinge, die nicht biblisch waren, die Gott wahrscheinlich nicht gefallen haben. Es hat uns zum Teil aus der Bahn geworfen. Aber wie es so ist, wenn man eine persönliche Krise hat, oder wenn es auch Krisen im größeren Stil gibt, das ist immer eine Zeit, wo man sich auf seine Wurzeln besinnt. Auch in meinen persönlichen Krisen, auch in unserer Familie, wenn es Schwierigkeiten gab, haben wir immer darüber nachgedacht, wo kommen wir her, wer bin ich, wer ist meine Familie, wer sind meine Geschwister. Und so haben das viele von uns auch gemacht in den letzten Jahren. Für mich ist es auch immer ein immer wichtigeres Thema geworden. Und wir haben dann auch festgestellt in den letzten Jahren, wie viele gemeinsame Wurzeln und wie viel gemeinsame Vergangenheit wir haben zwischen den Gemeinden Christi und den internationalen Gemeinden Christi. Und diese Wurzeln liegen in der Restaurationsbewegung. Eine ganz, ganz wichtige Gemeinsamkeit, die wir haben, ist unsere Errettungslehre. Die Schritte zur Rettung. Ich habe gerade kürzlich ein Buch gelesen, die nochmal so ein bisschen die Entwicklung am Anfang der Restaurationsbewegung erklärt. Und 1827 hat einer der frühen Erweckungsprediger, der Walter Scott, ein Pragmatiker, die Schritte zur Rettung in eine Handvoll zusammengefasst, hat gesagt, 5 kann man sich gut merken, kann man an der Hand abzählen, das haben die in den Kinderbibelstunden dann auch einfach auswendig lernen können. Die Schritte waren Glaube, Umkehr, Taufe, Vergebung der Sünden, Heiliger Geist, das Empfangen des Heiligen Geistes. Ein Jahr später hat der Alexander Campbell dann noch das ewige Leben als 6. Schritt hinzugefügt, weil er gesagt hat, es ist wichtig auch anzukommen. Es reicht nicht, den Startschuss zu hören, ja, unterwegs zu sein auf der Bahn, auf der Rennbahn. Du musst am Ende auch durchs Ziel kommen und das Band an deiner Brust spüren und wissen, vielleicht gibt's noch ein Zielfoto. Ich bin durchgekommen. Was daran bemerkenswert war, ist, es waren 3 Schritte, die unsere aktive Tat erfordert haben. Glaube, Umkehr, sich taufen lassen. Aber es war auch eine Balance zwischen dem, was wir tun und was Gott für uns tut. Die Vergebung der Sünden, das ist was, was nur Gott für uns tun kann. Dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, das können wir nur aus Gnade einfach annehmen und Dankbarkeit. Dass er uns den Heiligen Geist gibt als Tröster, uns versiegelt damit und stärkt, das können wir als Geschenk nur annehmen. Und dass wir dann das ewige Leben irgendwann haben werden, es hat jetzt angefangen und dass es dann fortgeführt wird im Himmel, das ist ein Geschenk von Gott. Über die Jahre hinweg haben sich diese 5 Schritte so ein bisschen verändert, mehr in die Richtung, was wir tun. Und in dem 20. und 21. Jahrhundert, wenn man über die 5 Schritte spricht, sprechen die meisten evangelikalen Gemeinden über Hören, Glauben, Umkehren, Sünde bekennen und sich taufen lassen. Sind alle Schritte, die biblisch sind, würden wir alle zustimmen. Wir würden, glaube ich, alle die entsprechenden Bibelstellen finden, um das zu untermauern. Der große Unterschied ist, dass der Fokus jetzt eben stärker auf das ausgerichtet ist, was wir tun, was Gott alles für uns tut, um uns die Rettung möglich zu machen, wird da ein bisschen unterbetont. Auch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, wie er uns unsere Sünde zeigt, wie er uns zur Umkehr führt, wie er uns tröstet, wie er für uns eintritt im Gebet, wenn wir mal nicht wissen, wie wir beten sollen, was wir sagen sollen. Wie er unser Siegel ist, unser Pfand, unser direkter Anteil, auch an Gottes Wesen, an Gottes Charakter, weil wir ihn in uns haben. Aber egal, welches dieser beiden Systeme man nimmt, wenn es um unsere Rettung geht, dann gibt es eben diesen weiteren Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Und ich möchte euch bitten, aufzuschlagen zum Hebräerbrief, Kapitel 3. Ich möchte die Stelle nochmal wiederholen, die der Herbert in der Lesung vorhin gelesen hat. Hebräerbrief, Kapitel 3, Abvers 1. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose zwar war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Der Schreiber des Hebräerbriefes weist die Geschwister darauf hin, was ihre Geschichte ist, auch der Plan im Alten Bund und wie Gott durch Mose gearbeitet hat, als Knecht, als Vorbereiter für den Bau, der quasi das Fundament gelegt hat, auf das das Haus durch Christus nachher aufgebaut werden konnte. Und er sagt, dass Christus aber viel, viel wichtiger war. Derjenige, der es uns dann ermöglicht hat, sein Haus zu werden. Und er, Jesus, ist der Herr über dieses Haus. Und dann sagt er in dem letzten Vers einen ganz wichtigen Punkt. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Und das ist dieser sechste Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, den wir nie vergessen dürfen. Wir sind häufig auch in Begegnungen mit Nichtchristen, mit Menschen, denen wir helfen wollen, zu Gott zu kommen. Ihr habt eure Glaubenskurse, wir machen ähnliche Dinge. Und es ist wichtig, Menschen erstmal zu Gott heranzuführen, ihnen zu zeigen, was Umkehr bedeutet, ein Umdenken, sich wegwenden von der Welt und hinwenden zu Gott, dass man Reinigung von seinen Sünden erfahren kann. Und was wichtig ist, ist, dass uns allen klar ist, das bringt alles nur was, wenn wir bis zum Ende festhalten. Etwas später in Vers 12 lesen wir weiter. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Und in Kapitel 4, Vers 14, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das Neue Testament spricht oft davon, auch in der Offenbarung, dass das, was Gott sich von uns wünscht, nicht eine einmalige Bekehrung ist, nicht eine einmalige Hinwendung, sondern dass wir Gott bis zum Ende unseres Lebens treu dienen. Und das, muss ich sagen, das war eine Perspektive, die mich als 20-Jähriger, als ich bekehrt wurde, als ich Christ geworden bin, oft überwältigt hat. Ich war überzeugt davon, dass ich es nicht länger als 2 oder 3 Jahre schaffen würde, im Glauben treu zu bleiben, weil ich bis zu dem Zeitpunkt noch nichts gemacht hatte, was ich länger als 2 oder 3 Jahre durchgehalten habe. Ich habe einen Schulabschluss, ich habe mein Abitur gemacht, immerhin. Aber ansonsten, ich habe so viele Dinge als junger Mensch angefangen und nicht vollendet. Ich habe dann die Sportart gemacht, dann habe ich Fußball gespielt, dann habe ich versucht mit Tischtennis und dann habe ich versucht mit Volleyball und dann habe ich es hiermit versucht und damit versucht und dann habe ich mal Gitarre gespielt und mal Posaune gespielt und mal im Chor gesungen und ich habe nie durchgehalten und ich dachte, meine Güte, jetzt bin ich Christ, jetzt hat Gott mein Leben umgekrempelt. Wie soll ich das hinkriegen? Und ich habe innerlich und äußerlich ein Fest gefeiert, als ich 3 Jahre alt war, in der Nachfolge, und war Gott so dankbar. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann immer in 3-Jahres-Schritten gedacht. Und weiß nicht, wie hoch meine Lebenserwartung ist, aber diese 3 Jahresschritte sind dann viele. Viele von euch haben viele von diesen 3 Jahresschritten schon überlebt, erlebt. 20 von diesen Schritten. Einige von euch sind 50, 60, weiß nicht wie lange Jahre schon im Glauben treu. Und das ist was Gott so wichtig ist. Aber das sind die Punkte, über die ich heute sprechen möchte. Die 5 Punkte der Bekehrung plus das Festhalten. Also festhalten an dem ersten Schritt. Festhalten am Hören. In Hebräer Kapitel 1 spricht der Schreiber davon, dass Christus größer ist als die Engel und dass es die Aufgabe der Engel ist, dem Volk Gottes zu dienen. Und dann geht er weiter in Kapitel 2 und schreibt in Vers 1, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Er schreibt hier, Gott hat uns durch sein Wort ein so großes Heil gegeben, und wir sollen es nicht verachten. Ich erinnere mich daran, wie ich gehört habe, damals, als ich zum ersten Mal das Evangelium gehört habe. Wie hast du gehört damals? Vor 60 Jahren, 40, 30, 10. Wie hast du gehört, als du dich zu Gott bekehrt hast? Ich glaube, wir haben alle gehört mit Begeisterung, mit einer Offenheit des Herzens, mit einer Freude darüber, dass wir Gott kennenlernen durften, mit einer Freude darüber und einer Begeisterung, dass wir seinen ewigen Plan besser kennenlernen durften, mit einer Begeisterung darüber, dass ich den Auftrag und den Zweck bekommen habe, Jesus nachzufolgen und nicht nur das, sondern sogar noch ihm ähnlicher zu werden. Wenn du keinen Zweck und keinen Sinn in deinem Leben hast und du suchst nach einer Aufgabe, dann ist das eine Lebensaufgabe. Mehr wie Jesus werden. Jesus ähnlicher werden, da wissen wir, das ist ein Werk, das nie vollendet wird. Da haben wir genug zu tun. Ich erinnere mich auch an meinen Taufspruch, der mich so sehr herausgefordert hat und gleichzeitig inspiriert hat, in 1. Johannes 2, Vers 3. Und daran merken wir, dass wir ihn, also Christus, kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Dieser Vers 6 hat mich herausgefordert und gleichzeitig inspiriert. Nicht nur ein Leben im Glauben, nicht nur ein Leben in, ja, ich bin religiös, ja, ich glaube an Gott, du nicht, ja, ich glaube irgendwie schon. Nicht nur das, sondern, nee, wenn ich Jesus kenne, dann soll ich versuchen, so zu leben, wie er gelebt hat. Hat mich fasziniert. Ich soll so leben wie er. Und es hat meinem Leben als junger Mensch Sinn gegeben. Und es ist immer noch unsere Lebensaufgabe, wie Jesus zu werden. Festzuhalten am Hören bedeutet, in Gottes Wort zu suchen, jeden Tag, alle Zeit, wie ich Jesus ähnlicher werden kann. Und das gilt für meine kleinen Jungs, mit denen wir regelmäßig in die Schrift gehen, um Jesus kennenzulernen. Und das gilt für unsere Geschwister im höchsten Alter genauso. Weil das ein Ziel ist, was Gott für uns alle hat. Der zweite Schritt ist, weiterhin festhalten am Glauben. In Römer 4, 18 bis 22 schreibt Paulus, er hat geglaubt, und es spricht hier von Abraham, dem Vater des Glaubens. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Das sind jetzt diese Altersdimensionen, die wir Jungen noch nicht so kennen. Und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Damals, als wir Christen wurden, als du zu Jesus gekommen bist, das hat viel Glauben gebraucht. Es war ein Riesenschritt, unser Leben zu verändern, für die meisten von uns, und uns taufen zu lassen. Vieles war neu für uns. Das Leben in der Gemeinde, die Lieder, die man singt, der Umgang mit Sünde, der Umgang mit unseren weltlichen Freunden, dass wir nicht mehr mit ihnen saufen und fressen, wie wir es früher getan haben. Aber trotzdem, obwohl vieles neu war und ungewohnt und ein Eis, auf das wir uns bewegt haben, rausgetraut haben, waren wir auch begeistert, oder? Haben wir auch Zuversicht und Freude gehabt. Ich war begeistert über meine Taufe und habe viele Freunde und Arbeitskollegen eingeladen. Die konnten nicht genau nachvollziehen, was da passiert. Die konnten nicht genau verstehen, warum ich das tat. Aber ich wollte sie an meiner neuen Geburt teilhaben lassen. Für mich war das ein Fest. Für mich war das der Höhepunkt meines bis dahin noch jungen Lebens. Aber wann brauchen wir Glauben? Wenn Gott sagt, halte fest am Glauben, wann brauchen wir Glauben? Brauchen wir Glauben, wenn wir in Lebensumständen sind, die uns Sicherheit und Beständigkeit geben? Nicht so viel. Brauchen wir Glauben, wenn alles in geordneten Bahnen läuft, wie wir es gewohnt sind? Nicht wirklich. Da spulen wir ja vieles schon automatisch runter. Ja, neueste Forschungen haben ergeben, dass die Hirnaktivität bei Pendlern, die zur Arbeit fahren, auf einer Strecke, die sie kennen, ungefähr 70% weniger ist als bei Menschen, die diese Strecken zum ersten Mal fahren. Klar, du schaltest ab. Viele von euch pendeln vielleicht auch. Du fährst es automatisch, der dritte Gang, fünfter Gang, guckst schon gar nicht mehr und da passieren auch die meisten Unfälle. Zum Glück haben sie die Pendlerpauschale abgeschafft. Ne, die gibt's doch wieder jetzt. Wenn wir uns an unsere Lebenssituation gewöhnt haben oder schon routiniert sind, brauchen wir dann Glauben? Nee. Wenn nichts Neues oder Herausforderndes vor uns liegt, brauchen wir dann Glauben? Nee. Glauben brauchen wir dann, wenn Gott etwas in unserem Leben zulässt, was neu für uns ist. Und wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt und wie wir damit umgehen sollen. Glauben brauchen wir dann, wenn wir uns vor Herausforderungen sehen, die wir vorher noch nicht gemeistert haben. Wir haben noch nicht die Erfahrung, etwas überwunden zu haben. Glauben brauchen wir dann, wenn wir etwas tun wollen, was wir bisher noch nie getan haben und uns auch nicht sicher sind, ob wir es können. Glauben brauchen wir dann, wenn wir Gott um etwas bitten, was wir noch nicht persönlich gesehen oder erlebt haben. Darum ist Abraham auch der Vater des Glaubens. Gott hat Sarah und ihn aufgefordert, die Sicherheit ihrer alten Heimat aufzugeben und sich mit ihm auf ein Abenteuer zu begeben und ein neues Land zu finden, wo sie noch nie waren, wo sie noch nicht mal wussten, ob sie es kriegen würden, was sie sich selbst zum Teil erobern mussten, wo es Leute gab, die in das Land gar nicht abtreten wollten und noch dazu das Abenteuer, eine Familie zu haben und zu gründen, weil Sarah bis dahin noch keine Kinder haben konnte. Ich war jetzt etliche Male hier bei euch in der Gemeinde und ich habe auch mit der Zeit mitbekommen, was die Dinge sind, die euch beschäftigen, mit denen ihr umgeht in der Gemeinde, worüber ihr betet, worüber ihr sprecht. Und da hängt es auch ganz groß. Da steht drauf, wir beten hier in der Gemeinde um Erneuerung. Eure Gemeinde betet um Erneuerung. Das ist ein sehr mutiges Gebet. Es gibt so ein paar Gebete, vor denen ich einen, entschuldigt das Wort, irren Respekt habe. Und das eine Gebet ist, Gott, bitte zeig mir mein Herz. Das ist eines von Gottes Lieblingsgebeten, glaube ich. Weil du kannst sicher sein, dass Dinge in deinem Leben passieren, die dir dein Herz zeigen, die dir zeigen, was in deinem Charakter alles passiert. Und es ist meistens nicht so schön und nicht so angenehm. Es gibt andere Gebete und ich glaube, dazu gehört auch das Gebet um Erneuerung. Ich weiß nicht, ob Abraham das vielleicht auch gebetet hat. Gott hat gesagt, bis 90 willst du Erneuerung, pack deine Sachen, zieh um. Vielleicht hat Noah das Gebet gebetet. Dir ist langweilig, brauchst eine Lebensaufgabe, betest um Erneuerung, bau eine Arche die nächsten 100 Jahre. Das Gebet um Erneuerung ist mutig, denn es bedeutet auch, dass Gott euch Neues bringen wird, wofür man wiederum bereit sein muss und wofür man wiederum Glauben braucht. Glaube hat immer auch ein bisschen mit Abenteuerlust zu tun. Man wagt sich auf neues Territorium. Man vertraut sich Gott an und ist gespannt, was passiert. Und Abenteuerlust, dachte ich bisher immer, ist vielleicht so ein bisschen eine Frage auch des Alters, ob man die noch hat. Ich dachte immer, es sei so, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, weil ich geglaubt habe, dass Kinder eigentlich immer denken, dabei sind, die Welt zu erobern. Und wir haben gerade in den letzten Wochen in unserer Familie erlebt, dass das nicht ganz so ist mit unserem Jüngsten. Der Simon ist jetzt 6 geworden im Juli und war ein passionierter Kindergartengänger. Für viele, viele Jahre. Wir haben ihn schon mit knapp 1,5 Jahren in Berlin, damals, als wir da noch waren, in den Kindergarten gegeben. Er hat sich unglaublich wohl gefühlt. Wir hatten auch 2-mal das Glück, sowohl in Berlin als auch in Düsseldorf Kindergärten zu haben, die sehr, sehr gute pädagogische Arbeit gemacht haben, die viel mit den Kindern gemacht haben, wo die einen gewissen Freiraum hatten, ihre Talente zu entwickeln, aber auch genug feste Hand hatten, um auch charakterlich nicht aus dem Steuer zu geraten, aus dem Ruder zu geraten. Und jetzt kam die Schule. Und der Simon hat jetzt schon fast 6 Wochen Schule hinter sich in der ersten Klasse. Und der Simon hat die ersten 3 Wochen jeden Tag geweint. Es war so schwer für ihn. Den ersten Tag in die Schule, es war ein totaler Kulturschock für ihn. Er musste da gleich am ersten Tag 4 Stunden sitzen bleiben auf seinem Hosenboden und musste das tun, was die Lehrerin ihm sagt. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, als David in die Schule gekommen ist, hat er am 3. Tag, ist er aufgestanden, ist zur Lehrerin gegangen, hat gesagt, also mir reicht es jetzt eigentlich für heute. Ich würde dann gerne nach Hause gehen. Und alle, die wir im Schulbetrieb ein bisschen kennen, wissen, dass das nicht so einfach ist. Und dass das so ein bisschen anders funktioniert. Also das muss ich noch erzählen. Es war übrigens sehr, sehr süß, als wir nach Hamburg reingefahren sind mit dem Zug am Freitagnachmittag. Die Jungs waren noch nie in Hamburg. Sie kennen Hamburg nur aus dem Fernsehen. Es gibt so eine Kinderfernsehserie auf Kika, eine Kinderdetektivserie. Das sind die Pfefferkörner. Ich weiß nicht, die Jüngeren von euch mit Kindern oder wenn ihr Enkel habt, ihr kennt die vielleicht. Die wird hier in der Speicherstadt gedreht. Und wir standen am Fenster, wir sind auf den Bahnhof zugefahren und dann sahen sie Gebäude, die wie die Speicherstadt aussahen. Das ist sie, glaube ich, nicht vom Hauptbahnhof sichtbar. Oder ist sie das? Okay, dann haben sie das gesehen und haben gesagt, boah, guck mal. Und David meint, ich komme mir vor wie im Fernsehen. Und wir dachten, psst, psst, so laut, denken ja, wir kommen aus der Provinz hier. Düsseldorf ist nur 500.000, ja. Aber die Abenteuerlust und das Gläubigsein im Umgang mit neuen Situationen hat nichts mit dem Alter zu tun. Glauben hält uns am Leben. Er bringt eine Spannung in unser Leben. Es ist wie bei einer Stromleitung. Wenn du keine Spannung auf deiner Leitung hast, dann kann kein Strom fließen. Wenn du diese Spannung nicht in deinem Leben hast, wenn es nicht neue Situationen gibt, die dich fordern und dein Glauben dehnen, dann fließt kein geistlicher Strom. Dann gibt es keine geistliche Energie. Bereitschaft zur Erneuerung bedeutet Bereitschaft zur Veränderung und zu neuen, unbequemen Wegen. Sonst bräuchten wir keinen Glauben. Der dritte Punkt ist, dass wir festhalten an der Umkehr. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 20. Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt. sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Wir kennen auch die Stellen vom Anfang der Offenbarung, die Briefe an die sieben Gemeinden von Jesus. Wir wissen, dass Jesus davon spricht, dass es ihm wichtig ist, dass Umkehr, Buße ein kontinuierlicher Prozess in unserem Leben, auch in unseren Gemeinden ist. Dazu gehört auch, dass wir auf unser eigenes Leben gucken, in die Schrift gehen als Spiegel, um reflektieren zu können, wer wir sind, wo wir stehen, was es zu verändern gibt. Aber dazu gehört auch, dass wir das füreinander tun. Denn oft sehen wir gar nicht, wo die Umkehr notwendig ist. Wir haben gestern eine Andacht von einem Bruder gehört, der davon gesprochen hat, dass Satan, dass der Böse ein Meister der Täuschung ist, der uns immer gerne in dem Glauben lässt, dass Dinge anders sind, als sie eigentlich sind. Ich muss an ein Beispiel denken von diesem Jahr. Wir hatten eine Freizeit mit den deutschsprachigen Gemeinden in Grafenau im Bayerischen Wald. Und 2-3 Wochen vor der Freizeit ist die Besorgnis über die Zeckenanfälligkeit und die Zeckenplage im Bayerischen Wald ein bisschen angestiegen. Vor allem unter den Eltern mit kleineren Kindern. Und es gab sogar Befürworter dafür, dass wir die Gemeindefreizeit kurzfristig absagen und verlegen in einen Ort, der auf der Zeckenlandkarte nicht rot eingezeichnet ist. Und wir haben dann damals gesagt, diese Gefahr gibt es immer. Es gibt Menschen, die leben da unten und überleben auch. Es scheint also gewisse Überlebensmöglichkeiten zu geben. Aber was einfach wichtig ist, dass wir aufeinander achten, dass wir aufeinander aufpassen. Und meine Frau und ich, die Frauen, die Mütter sind ja immer ein bisschen besorgter, als es die Väter sind. Und ich habe Nicole dann gesagt, Schatz, ich bin auch in einem Zecken-Hochrisikogebiet aufgewachsen, habe auch überlebt. Was wir tun müssen, ist, dass wir unsere Kinder einfach regelmäßig absuchen. Vor allem an den Stellen, wo sie selber nicht hingucken können. Haben wir dann auch gemacht. Am Rücken, an der Kopfhaut, hinter den Ohren, an den weichen Stellen, da wo sich die Zecken besonders gerne hinsetzen. Und genau so brauchen wir einander im geistlichen Kampf. Es gibt Stellen, wo sich Sünde absetzt, wo sich Versuchungen absetzen, die wir nicht sehen. Wo es notwendig ist, dass wir füreinander da sind, um festhalten zu können an der Umkehr. Dass wir einander mit Liebe und Gnade und Geduld einen Spiegel vorhalten. Um diese toten Winkel, die es beim Auto auch gibt, dass wir diese toten Winkel in unserem eigenen Leben nicht haben. Der vierte Schritt war bei unserer Bekehrung, unsere Sünde bekennen. Wichtig ist, dass wir als Christen festhalten am Bekennen unserer Sünde. In 1. Johannes 1 schreibt Johannes in Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Johannes spricht davon, wie wichtig es ist für uns, einen Wandel im Licht zu wandeln, im Licht zu leben und im Licht zu bleiben. Wir kennen die Stelle in Jakobus Kapitel 5, wo Jakobus die Geschwister auffordert, die krank sind, dass sie ihre Sünden bekennen, dass sie die Ältesten zu sich rufen, dass sie über sich beten lassen. Wandel im Licht und Bekenntnis unserer Sünden gehen Hand in Hand. Das bedeutet nicht, dass ich wie in der katholischen Kirche einmal im Monat oder im Quartal einen Beichtstuhl aufsuche. Das bedeutet zuerst, dass ich Gott gegenüber demütig bin, dass ich Gott gegenüber meine Sünde bekenne, gegen den ich ja auch ständig sündige. Das heißt, er ist derjenige, mit dem ich das ausmachen muss. den ich auch um Vergebung bitte, aber auch meinen Geschwistern, meinen Brüdern. Für mich ist es unglaublich hilfreich über diese 17 Jahre, wo ich jetzt Christ bin, dass ich Brüder in meinem Leben habe, denen ich mich anvertrauen kann. Ich kann lernen, offen zu sein, und wir können lernen, die Last des anderen zu tragen. Auch mit dem Umgang mit Sünden und mit Versuchungen. Das erfordert Demut von uns. Ich muss bereit sein, meine Masken fallen zu lassen, und ich muss auch bereit sein, zu zeigen, wer ich wirklich bin. Aber wir wissen auch, dass Jakobus schreibt in Vers Kapitel 4, Vers 7, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Satan ist der König der Finsternis. Er ist der König des Vertuschens, eines seiner Lieblingsmethoden. Deshalb hasst er es, wenn Licht in unser Leben kommt und wenn wir Licht reinlassen. Mir hilft es sehr, mich meinen engsten Brüdern anzuvertrauen, über meine Sünde, meine Kämpfe, über meine Versuchungen zu sprechen. Das würde ich nicht mit jedem tun. Das sind ausgewählte Brüder, denen ich vertraue, von denen ich weiß, sie werden vertraulich mit dem umgehen, was ich ihnen sage. Aber ich vertraue auch ihrer Geistlichkeit und ihrer Erfahrung im Wandel mit Gott, mir auch Ermutigung und Ermahnung geben zu können, je nachdem, was ich gerade brauche. Und umgekehrt genauso. Der letzte Schritt: Wir sind getauft worden, wir wurden gereinigt von unseren Sünden. Wir sollen festhalten, nicht an der Taufe, aber am gereinigt werden. Macht keinen Sinn, dass wir jede Woche wieder in die Wanne runtersteigen oder in die Alster oder weiß nicht, wo ihr hier tauft. Bei uns auch im Rhein zum Teil, in Düsseldorf. Und das ist auch das, was wir gerade gelesen haben in Jakobus 4, diese zwei Verse. Wenn wir Gott untertan sind, dann widerstehen wir dem Teufel und dann flieht er von uns. Wir nahen uns zu Gott und er naht sich zu uns. Wir reinigen die Hände und wir heiligen die Herzen. Das ist eine Erneuerung und eine Heiligung, die Gott immer wieder vollzieht in unserem Leben, die ständig passiert. Das ist unser Lebensstil. Denn dann gilt auch die Besprengung durch Jesu Blut regelmäßig für uns. Wir kommen immer wieder mit Jesu Blut in Berührung durch unsere Umkehr. Und wir werden im Herrn mal, wenn wir das Abendmahl, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, immer wieder daran erinnert. Das ist die Reinigung, die wir immer wieder erfahren dürfen und die Erinnerung, die wir immer wieder erfahren dürfen. Ausdauer, das Festhalten, das ist, glaube ich, mit das Schwierigste. Ich habe mal eine Geschichte von einer Polarforschungsstation gehört, die mich erschreckt und gleichzeitig fasziniert hat. Es ist so, in der Arktis oder in der Antarktis, oder auch wenn du Bergsteiger bist, ich weiß nicht, ob Polarforscher unter euch sind oder Bergsteiger, Hochalpine, wenn du in einen Schneesturm gerätst, verlierst du sehr, sehr leicht die Orientierung. Weil durch den Wind und wie der Schnee aufgewirbelt wird, hast du nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Fixpunkte zu finden um dich herum. Weil sonst, wenn wir navigieren, orientieren wir uns an der Sonne, wir orientieren uns an den Bäumen. In Düsseldorf orientiert man sich am Fernsehturm. Und wir brauchen das. Und es ist häufig passiert, und es passiert immer noch, dass Männer oder Frauen, die im arktischen Gebiet unterwegs sind, in Schneesturm geraten. Zum Teil nur, wie in dieser einen Geschichte, von einem Haus zum Versorgungshaus rübergehen wollen. Vielleicht 50, 60, 70 Meter. Rausgegangen sind, in einem Schneesturm. In diesem Schneesturm hat dieser Mann komplett seine Orientierung verloren. Und er wusste nicht mehr genau, wo geht's jetzt hin. Und du hast nur eine gewisse Zeit, die du überleben kannst da draußen, weil es so kalt ist. Weil du erfrierst. Du wirst müde. Dein Körper wird schlapp. Die Kälte raubt dir jede Energie und du hast einen irrsinnigen Wunsch, einfach nur noch zu schlafen. Und du legst dich hin, du fährst deine Körperfunktion runter und innerhalb von ein paar Minuten bist du tot und bist erfroren. Und da gab es Leute, die wurden gefunden nach dem Schneesturm, nur ein paar Meter, ein paar Schritte von der Schwelle zu diesem nächsten Hauseingang.
Und wenn sie nur diese letzten Schritte noch gegangen wären, sie haben irgendwann ein paar Schritte zu früh einfach aufgegeben. Und wenn sie diese letzten Schritte noch gemacht hätten, wären sie da angekommen.
Und das ist ein Bild, wie gesagt, was mich erschreckt, was mich gleichzeitig fasziniert, was mich gleichzeitig ermutigt und anspornt. Und was mein Wunsch ist für alle Geschwister, für mich selber, auch für euch, dass wir festhalten an den Dingen, die Gott wichtig sind, dass wir festhalten am Hören, dass wir festhalten am Glauben, dass wir festhalten am Umkehren, dass wir festhalten am Sünde bekennen, dass wir festhalten an der ständigen Reinigung und Erneuerung durch Jesu Blut, damit nicht irgendeiner zu früh von uns aufgibt und erfriert, sondern damit wir uns alle im Himmel wiedersehen können. Amen.